Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Noch einmal die lange Gerade. Noch einmal die Haarnadelkurve.
Da ist er, komm hier. Lando Norris ist Grand Prix-Sieger.
Ist das geil. So habe ich mich gefreut über den Sieg von Lando Norris in der Watch Party zum großen Preis von Miami auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Es war ein toller Moment für mich. Das einzige Problem, was ich hatte, war, es war zu spät und ich konnte nicht so rumbrüllen, wie ich wollte. Sonst wäre ich hier, glaube ich, komplett aus dem Stuhl gegangen. Aber ich freue mich so sehr, dass es Lando Norris geschafft hat, nach dem 110. Grand Prix-Einsatz seinen ersten Sieg in der Formel 1 zu feiern. Beim großen Preis von Miami am Hard Rock Stadium in den Miami Gardens. Darüber und über weitere Themen des Rennens in Florida sprechen meine Wenigkeit Kevin Scheuren und der Esel nennt sich immer zuerst, Freunde. Ist klar. Und mein Co-Moderator, mein zartes Fliedergewächs, Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin. Ja, ich bleibe beim blütenzarten Haferflöckchen. Einen wunderschönen guten Tag und ich kann nur direkt einsteigen mit, ich habe mich gestern sowas von gefreut, dich da so jubeln zu sehen und dieses Ding, was dir, glaube ich, in der Formel 1 doch noch gefehlt hat.
Ja, irgendwie schon.
Nach dem ganzen Erfolg im Fußball dann auch dort diesen Erfolg endlich erleben zu dürfen und Wahnsinn. Vor allen Dingen, es hätte eigentlich nicht besser kommen können, wir beide in der Watch Party und ich glaube, da haben wir jetzt einiges drüber zu quatschen.
Ja, das stimmt. Es fehlt eigentlich nur noch Leclerc-Weltmeister. Dann habe ich alles erlebt, was ich erleben wollte. Es war einfach toll. Es war einfach toll und ich habe mich sehr gefreut, dass wir die Watchparty gestern zusammen machen konnten, weil ja, keinen besseren Grand Prix hätten wir uns dafür aussuchen können für unsere Watchparty-Premiere gemeinsam als eben dieses Rennen in Miami mit dem Sieg von Lando Norris, der natürlich auch und größtenteils zustande kam, weil das Safety Car ihm beiseite gesprungen ist sozusagen. Also es hätte auch alles ganz anders ausgehen können. Ich denke, das ist klar. Aber darum soll es in diesem Podcast heute mal so gar nicht gehen, weil ich habe sehr viele Kommentare quer gelesen, auch auf die Videos auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de und bei Facebook und vielleicht war das ein Riesenfehler. Aber ich finde es schade, dass Formel1-Fans, viele Formel1-Fans leider, und deswegen sage ich jetzt nicht mal einige, sondern viele, einfach ein Problem damit haben, Leistungen anzuerkennen und sich einfach auch mal zu freuen darüber, dass es einen anderen Grand Prix-Sieger gibt, darüber, dass es einer ist, der es, wie ich finde, auch verdient hat. Und natürlich ist es bei mir ein bisschen anders. Ich bin ein großer, großer Lando Norris-Fan und habe daraus ja auch nie irgendwie einen Hehl gemacht. Und deswegen fällt es mir leicht, mich für ihn zu freuen. Aber wenn ich lese teilweise, Dennis, was da Leute schreiben, wie viele diesen Sieg so ein bisschen runterreden wollen auch, das finde ich ein bisschen schade und ich finde, das sollte auch nicht der Anspruch dieses Sports sein, so eine Leistung dann so runterzureden, dass man sagt, ja, das war nur Glück und eigentlich hätte Verstappen gewonnen. Das mag ja sein, aber am Ende hat Lando Norris gewonnen.
So sieht's aus und ich glaube, jeder, der sich auch wirklich ein bisschen mit Motorsport beschäftigt, dem sollte klar sein, dass solche Sachen wie Safety Car einfach irgendwo dazugehören und ich glaube, der Sieg gestern sicher begünstigt durch das Safety Car, aber die Position und auch diese Taktik, halt lange draußen zu bleiben und auf dieses Safety Car zu gamblen, was ja eine generelle Taktik auch im Motorsport ist, gerade wenn man mal was riskieren will, das ist ja absolut, absolut normal und das hat McLaren, das hat Lando Norris gestern sehr gut gemacht und dann am Ende, wie ich finde, auch verdient den Sieg eingefahren. Klar, es brauchte so einen kleinen Glücksbringer, brauchte es da mit dem Safety Car. Aber am Ende des Tages hat er danach auch Max Verstappen auf der Strecke geschlagen. Max Verstappen kam nicht mehr ran. Am Ende hatte Lando Norris über 7 Sekunden Abstand und die fährst du einfach nicht raus, wenn du nur durch Glück nach vorne kommst. Max Verstappen hätte ja jederzeit die Möglichkeit gehabt, noch anzugreifen. Ging gestern nicht. Lando Norris hat das super routiniert und super gut nach Hause gefahren. Und von daher bin ich da auch voll auf der Seite, die sagt, lasst uns diesen Sieg feiern. Es war gestern ein super Moment für die Formel 1. Wir haben mal wieder einen anderen Grand Prix-Sieger, wir haben einen neuen Grand Prix-Sieger. Und das ist doch das und das sind die Geschichten, die wir als Fans doch erleben wollen. Wir wollen, auch wenn Max Verstappen da wirklich seine Leistung, ich da nicht schmälern möchte, wir wollen ab und zu einfach mal jemand anderen, der gewinnt. Und das war gestern Lando Norris, ein absoluter Sympathieträger der Formel 1, ein Fahrer der jungen Generation, der vielleicht auch der neuen Fangeneration. Und von daher lasst uns das doch einfach genießen und nicht auf jedem Kleinen rumhacken. Sonst könnten wir so viele Rennen und so viele Momente aufdröseln. Was ist, wenn irgendwo anders mal der Erste ausfällt und dann staubt der Zweite den Sieg ab? Da wird dann auch hinterher nicht drüber geschimpft. Also von daher, ich sage nur Gratulation, Lando Norris. Ich freue mich sehr, dass wir einen neuen Fahrer haben, den wir in diesen Circle der Race-Winner aufnehmen können. Und bin einfach nur glücklich mit dem, was ich gestern erleben durfte.
Ja, und ich denke, das ist was ganz, ganz Wichtiges, weil am Ende ist Sport, ist all das ja auch ein bisschen Glückssache. Ja, also du kannst vieles planen, du kannst vieles vorhersehen, du kannst vieles versuchen, so einzustellen, dass es funktioniert für dich. Und wir haben an diesem Wochenende gesehen, dass es bei Red Bull nicht hundertprozentig funktioniert hat. Und bei McLaren waren die Zeichen eigentlich das ganze Wochenende darauf gestellt, dass man was Großes erreichen könnte. Das fing am Freitag schon an. Und man muss ehrlicherweise sagen, vielleicht, wenn beide das Update gehabt hätten, dann hätten wir vielleicht über den ersten Grand Prix-Sieger Oscar Piastri gesprochen. Aber jetzt ist es eben Lando Norris. In seinem 110. Grand Prix konnte er seinen ersten Sieg einfahren. 2019 kam er in die Formel 1. Damals noch spitzbübisch, mit einem kecken Humor, den er ein bisschen abgelegt hat über die letzten Jahre, muss man sagen. Und der sich nicht zu schade war, auch den alten Hasen so ein bisschen eins auszuwischen, mal verbal, hatte immer einen guten Witz auf den Lippen und hat sich schon früh in seiner Karriere als ein großes Talent herausgestellt. In den Nachwuchskategorien viel gewonnen. Die Formel 2 hat er nicht gewonnen, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, aber es war von Anfang an klar, dass man bei McLaren sehr viel auf Lando Norris setzt und dass man ihn auch als großes Projekt sieht. So ein bisschen der neue Lewis Hamilton bei McLaren, wenn man so sagen möchte, der von klein auf quasi schon Teil des McLaren-Kaders war. Klar, es gab mal die Möglichkeit, zu Red Bull zu gehen, aber er hat sich dann für McLaren entschieden. Und das war im Nachhinein, muss man sagen, glaube ich, die genau richtige Wahl, weil er hat einfach diese komplette Rückendeckung in diesem Team, in diesem Unternehmen mit Zac Brown als den, ja, die Vaterfigur, kann man ehrlicherweise, glaube ich, sagen, der wirklich sehr auf ihn achtet, der mit ihm auch große Dinge erreichen möchte. Und dann Andreas Stella jetzt als Teamchef, vorher auch Andreas Seidel. Alle halten große Stücke auf Lando Norris. Und ich glaube, das wichtigste Feedback ist gar nicht mal das Feedback der Fans, weil er hatte ja selber in der Pressekonferenz, wie ich finde, ganz wichtige Sachen gesagt, dass es ihn angespornt hat, wenn er die ganzen Hate-Kommentare gelesen hat, wenn er die Leute wahrgenommen hat, die gesagt haben, ja, Lando no wins oder du wirst nie gewinnen oder zuletzt noch einer, ich glaube in Japan war es, auf dem Weg zurück in die Garage oder in die Pressekonferenz. Ja, wie sieht's denn aus, wann willst du mal ein Rennen gewinnen, Lando? Und er einfach nur den Mittelfinger gezeigt hat. Und sein Ziel war es, in diesem Jahr ein Rennen zu gewinnen. Er selber hat gesagt, er hat sich eher Silverstone dafür ausgesucht und habe ich ja auch gesagt vor der Saison in unseren Bold Predictions. Du, Dennis, hast ja auch klar gesagt, Lando Norris wird in diesem Jahr ein Rennen gewinnen. Also deine Bold Prediction, ja, deine erste ist schon aufgegangen. Und ich glaube, worauf man sich einigen kann, egal ob man ihn jetzt als den zukünftigen Weltmeister sieht oder nicht, ich glaube, das ist dann was sehr, sehr Individuelles. Klar war, dass es eine Frage der Zeit war, bis Lando Norris endlich diesen ersten Sieg einfährt.
Absolut. Der Kelch ist ja in der Vergangenheit öfter mal an ihm vorbeigegangen und ich glaube auch, dass das sehr an ihm genagt hat. Wenn ich da an den Sprintsieg von Oscar Piastri denke, natürlich auch an den Sieg von Daniel Ricciardo, wo halt immer der Teamkollege abgestaubt hat, wenn McLaren mal in der Lage war, ein Rennen zu gewinnen. Und jetzt war sein Tag, jetzt war er da, jetzt hatte er das Glück und auch das Talent, also bevor das hinterher wieder da in die Richtung geht, das war nur Glück. Glück und Talent an dem Tag, es war einfach, die Sonne hat geschienen für ihn und er hat es eingefahren. Und ich glaube auch, wie du gerade gesagt hast, diese ganzen Kommentare, die gehen und diese Nervereien im Internet und auch mittlerweile dann teilweise an der Strecke, die er sich gefallen lassen musste, die war ein Ansporn für ihn. Und was man dabei auch nicht vergessen darf, da wird ja immer so viel geredet, Lando Norris. Man muss aber auch immer dazu sagen, er war auch nicht oft in der Position, ein Auto zu haben, wo er aus eigener Kraft hätte gewinnen können. In Monza, da war dann Daniel Ricciardo einfach in der besseren Position. Am Ende des Tages hat es aber auch vielleicht einfach mal das Auto gebraucht, was den Rennsieg einfahren kann. Und das hatte er definitiv gestern.
Das hatte er und auch in den letzten Jahren, du hast es ja schon angesprochen, einige Male Zweiter geworden. Und wenn man sich die Karriere in der Formel 1 von Lando Norris nochmal vergegenwärtigt, dann war das eine Karriere, die bereits im zweiten Jahr, also 2020, das erste Podium nach sich zog. Und zwar beim Saisonauftakt in Österreich, damals in dieser verkürzten Corona-Saison. Und seitdem hat er in jedem Jahr mindestens ein Podium eingefahren. Ja, also sowohl 2021 dann, besonders bitter, sicherlich die Nummer in Monza, als es im Grunde eine Teamorder war, die ihm da den Sieg verwehrt hat. Dann 2022 war er auch auf dem Podium, zum Beispiel in Imola. Also die Strecke mag er sehr gerne. Ironischerweise sind die da in zwei Wochen. Dann 2023, klar, der zweite Platz in Silverstone. Ne? Das war ganz, ganz besonders für ihn. Das war, ich glaube, das wäre ihm noch das Wichtigste, dieses Heimrennen zu gewinnen. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen, wenn das klappen würde für ihn. Und dann eben jetzt bereits diese Saison der dritte Platz in Australien, der zweite Platz in China und jetzt der erste Platz in Miami. Also Lando Norris schafft es endlich nach ganz oben aufs Treppchen. Und was ich eigentlich sagen wollte gerade war, viel wichtiger als das Feedback der Fans ist das Feedback der Leute in der Formel 1. Und wann gab es das schon mal in den letzten Jahren, dass ein Grand Prix-Sieger so universell gefeiert wurde von allen im Fahrerlager? Es gab wirklich niemanden, der ihn nicht in den Arm genommen hat, der ihn nicht gratuliert hat, der nicht, das in jedes Interview begann erstmal damit, Lando zu gratulieren. Und ich glaube, bei all dem Feedback, was man so im Internet bekommt und so, ist, glaube ich, das Wichtigste, das Feedback der Kollegen, der Leute, die sehr nah an einem herumarbeiten und die einschätzen können, welche Leistungen man vollbringt. Und das gilt eigentlich für jede Sparte in der Öffentlichkeit. Da sieht man doch mal, wie groß die Wertschätzung für ihn ist, ja, und wie wichtig das, glaube ich, auch für viele im Fahrerlager war, die die Norris-Karriere jetzt die letzten Jahre begleitet haben, ob jünger, ob älter, ob Alonso Hamilton oder was weiß ich, Logan Sargeant wegen meiner, also die auch nicht so lange dabei sind. Lando Norris ist für die schon wirklich ein fixer Bestandteil der Formel 1 und war für alle eigentlich jemand, der irgendwann so ein Rennen gewinnen wird. Und das fand ich gestern eigentlich ganz besonders toll, dass wirklich alle ja sich quasi schon angestellt haben für Lando Norris, um ihm zu gratulieren.
Ja, das waren wirklich tolle Bilder. Also ich kann mich ehrlicherweise auch nicht daran erinnern, mal jemanden im Auto applaudieren sehen zu haben, so wie Hamilton das zum Beispiel gestern gemacht hat. Also das war ja schon auch mehr als dieser obligatorische Daumen nach oben. Das war einfach pure Freude. Auch ein Fernando Alonso, der extra nochmal aufs Grid gelaufen kommt. Fand ich persönlich übrigens ein ganz schönes Bild. Da kann ich mich noch an eine Social-Media-Sequenz erinnern aus McLaren-Zeiten, wo Lando Norris ihn damals noch den Kaffee geholt hat. Als Alonso noch bei McLaren der Stammfahrer war und Lando der Reservefahrer. Und da hat sich dann der Kreis geschlossen. Alonso kommt, darf ihn zum ersten Sieg gratulieren. Fand ich auch irgendwo ein sehr schönes Sinnbild. Und einfach die ganzen Reaktionen, diese pure Freude, die auch da war, auch dieser Moment, wo er da in die Mechaniker reinspringt. Das war einfach das, wofür wir als Fans Formel 1 gucken, diese Emotionen zu sehen. Ich hatte es gestern in der Watchparty schon gesagt, so sehr ich Max Verstappen wirklich jeden Sieg von Herzen gönne, aber einfach mal wieder jemanden zu sehen, der da sich so freut und wo sich einfach die ganze Formel 1 mitfreut und selbst Max Verstappen, der ja selbst in Pressekonferenzen alles, was so in Richtung hätte, wäre gehen können, in Richtung, war der Sieg verdient, Lando Norris, sofort abwiegelt, weil einfach eine pure Freude und eine ehrliche Freude da war. Und das hat man auch gesehen, als Lando Norris da zu dem kleinen Aufbau gegangen ist, wo dann die Kappe und, beziehungsweise ich glaube da noch nicht die Kappe, da war es dann das Getränk,
ja.
Und wo der Helm abgelegt, wie Max Verstappen ihn einfach anstrahlt. Das war einfach pure Joy, wie man in England sagen würde. Das war schöne Bilder und man hat Max Verstappen auch angemerkt, der hat ihm das von Herzen gegönnt und das haben wir, glaube ich, alle. Ich glaube, jeder, der Lando Norris über die Jahre verfolgt hat, hat gemerkt, und es gab ja auch schwierige Phasen, ne? Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir noch darüber gesprochen, bleibt Lando Norris bei McLaren? Da waren manchmal desillusionierte Blicke in den Interviews, als es auch irgendwo gar nicht lief mit McLaren. Und all das hat er hinter sich gelassen, diese schlechte Zeit, die negativen Kommentare, und hat dann gestern endlich diesen Sieg geholt. Und ich hoffe, dass er sein Wort von damals hält. Mir ist gerade noch bei Instagram im Feed ein altes Video von ihm begegnet, wo er angekündigt hat, bei seinem ersten Rennsieg in den See zu springen am McLaren-Hauptsitz. Und das will ich sehen.
Tatsächlich habe ich das auch gesehen und mir wurde es zugeschickt. Gucken, ob er das macht. Ich glaube, der hat erstmal gerade noch Kater-Frühstück vor, wenn er dann in der Luft ist. Ja.
Oder liegt auf der Massagebank, weil er gestern so oft gebergt wurde.
Und Zac Brown. Ja, und ich glaube, das war auch eine ganz wichtige Bestätigung für eben Zac Brown, der sehr viel investiert hat, der sehr viel Liebe auch in Lando Norris steckt, auch in Oscar Piastri. Aber man hat immer das Gefühl, dass Lando Norris schon, und ein Vater wird es wahrscheinlich niemals zugeben, wenn er mehrere Kinder hat, aber es, oder ein Elternteil, aber vielleicht ist es tatsächlich so, ich kann es jetzt nicht einschätzen, dass man doch immer ein Kind hat, was man vielleicht ein bisschen lieber hat als das andere. Und bei Zac Brown hat man schon das Gefühl, dass, das hat man auch in der Umarmung gesehen, die sehr innig war, wo sie beide die Augen geschlossen haben. Das ist auch schön zu sehen, als dann der Papa von Lando Norris angerufen hat, der ja leider nicht vor Ort war, und mit ihm geredet hat und ihm auch da die Tränen kamen. Und was mich fasziniert hat, war auch das Interview, da waren die Pressekonferenzen danach, wo er auch erzählt hat, welcher Modus für ihn funktioniert. Also für viele wirkt es immer befremdlich, wenn er sehr, sehr hart zu sich selbst ist und sich auch eher eigentlich runterredet. Aber er sagt, er braucht das und das hilft ihm, und wenn das andere nicht verstehen, dann ist das schlecht für die anderen, aber für ihn ist es halt wichtig. Und ja, das ist tatsächlich etwas, was ich sehr schätze, also eine grundsätzliche Offenheit auch zu solchen Themen. Und ich glaube, deshalb ist Lando Norris einfach einer, der in Zukunft, und da würde mich gleich deine Meinung auch zu interessieren, noch mehr Rennen gewinnen kann. Und ja, ich bleibe dabei. Und das nicht nur als Fan von Lando Norris. Der wichtigste Moment ist der, dass der Knoten platzt. Und wenn der jetzt geplatzt ist, dann bin ich der Meinung, der wird weitere Rennen gewinnen und der wird auch irgendwann die Weltmeisterschaft fahren und der wird auch irgendwann Weltmeister werden, wenn das richtige Auto unter seinem Hintern ist. Weil dass er einer der aufstrebendsten, der besten Fahrer im Feld ist, gerade in der jungen Generation. Ich glaube, das steht außer Frage. Es braucht jetzt ein Paket, es braucht jetzt auch eine Konstanz, es braucht jetzt auch, ja, hoffentlich genau eben diesen geplatzten Knoten, um das ein bisschen öfter auch zu zeigen und dann in der Lage zu sein, irgendwann, wann auch immer der Tag kommt, komplett zuzuschlagen und zu sagen, ja, Lando Norris ist Formula One World Champion.
Ja, dieser geplatzte Knoten ist, glaube ich, im Sport ein sehr wichtiges Ding. Und ich sehe das wie du. Ich traue ihm definitiv weitere Rennsiege zu. Vielleicht auch schon dieses Jahr. McLaren ist ja momentan auf einem richtig guten Weg. Und wenn McLaren es schafft, ein Auto auf die Beine zu stellen, womit man um die WM fahren kann, dann sehe ich Lando Norris da absolut drin. Für mich ist er vom Talent her und auch vom Speed her auf jeden Fall einer, der auch einen Charles Leclerc und Max Verstappen herausfordern kann. Er hatte bis jetzt immer das Pech, dass er von diesen dreien, die er so ein bisschen als die Spitze, auch einen George Russell, nehmen wir mal die vier, prinzipiell im schlechtesten Auto gesteckt hat. Jetzt hat McLaren auf jeden Fall große Schritte gemacht. Man hat Mercedes, ich glaube, wir haben vor ein paar Wochen noch uns gefragt, ob sie Mercedes überholt haben. Ich glaube, das ist jetzt aktuell eindeutig. Und dann ist die Frage, wie nah kommen sie jetzt an Ferrari ran, wie nah kommen sie an Red Bull ran? Und dann glaube ich, dass schon dieses Jahr weitere Siege folgen können. Und dann wird es ja auch nochmal wirklich spannend, was 2025 angeht. Wenn die Teams es wirklich doch dieses Jahr noch schaffen sollten, an Red Bull ranzukommen, dann könnten wir vielleicht, so wie es ja 2021 schon war, im letzten Jahr des alten Reglements vielleicht nochmal eine richtig spannende Weltmeisterschaft erleben.
Das wäre doch wünschenswert, oder? Wenn wir uns jetzt in diese Richtung bewegen, und wir werden im Laufe dieser Sendung, dieses Podcasts auch noch über Gewinner und Verlierer sprechen und da noch einen weiteren mit ins Boot holen, von dem man hofft, dass er auch Teil eines großen Dreikampfs werden könnte. Und ja, Lando Norris gewinnt in Miami. Das hat uns gefreut. Hat es euch auch gefreut? Das ist unsere Frage der Woche. Hat es euch gefreut, dass Lando Norris in Miami gewonnen hat? Bei Spotify könnt ihr diese Frage beantworten oder gerne auch unter unsere Social Media Postings. Deswegen wird uns da eure Meinung sehr, sehr, sehr interessieren. Wir machen jetzt eine kurze Pause und müssen im nächsten Abschnitt nochmal über Lando Norris sprechen, aber in einem kleinen anderen Zusammenhang, denn gestern war Donald Trump bei der Formel 1 in Miami zu Gast und das ist mir persönlich ein bisschen sauer aufgestoßen und ich bin gespannt, was Dennis dazu zu sagen hat, denn Mohammed bin Sulayem, der FIA-Präsident, hat jetzt meiner Meinung nach nicht die allerbeste Figur abgegeben. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Miami liegt hinter uns. Viele Prominente waren vor Ort, viele Musiker, viele Schauspieler. Ja, und ein Mann, der im November wieder US-Präsident werden möchte, Donald Trump. Letzte Woche, wenn ihr den Podcast gehört habt, werdet ihr mitbekommen haben, dass die Veranstalter in Miami Donald Trump beziehungsweise eine Fundraising Rally, also ein Zusammenkommen superreicher Leute, die über ein bisschen Kontakt mit dem Politiker und sehr viel Geldeinsatz diesen Politiker unterstützen für seinen Wahlkampf, bei Donald Trump vielleicht auch noch für ein bisschen mehr aktuell, der hat ja genug Schulden abzubezahlen, das wollte man nicht. Ja, also die wollten eigentlich eine Loge anmieten, wo sich dann Leute mit einmieten konnten, hat aber der Veranstalter gesagt, nee, das machen wir nicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir ihn dann trotzdem bei der Formel 1 sehen, nämlich Donald Trump. Und das hat mich auf vielen Ebenen sehr, sehr irritiert. Ich habe ungefähr so 10 Minuten vor dem Start unserer Watch Party erste Fotos gesehen von Donald Trump in der McLaren-Garage. Und da fing mal die erste Irritation an, weil erst ging so ein bisschen das Gerücht um, dass McLaren ihn eingeladen hätte. McLaren hat das dann dementiert auch schon. Im Laufe des Rennens gab es eine Erklärung, dass man sich als unpolitisches Unternehmen sieht und dass man aber trotzdem das Amt des US-Präsidenten würdigt und ihn dann nicht quasi vor der Tür stehen lässt, um es ein bisschen zu paraphrasieren. So, also wer hat ihn dann dahin geschickt? Also von wem wurde er dann eingeladen? Und ganz offensichtlich, zumindest ist das, was ich so vernommen habe, wahrscheinlich von Mohammed bin Sulayem, weil der hat sich sehr, sehr, sehr offensiv mit Donald Trump gezeigt. Ja, vielleicht erstmal generell, ich habe das auch in der Telegram-Gruppe, Starting Grid Fans bei Telegram, heute wurde eifrig diskutiert über den Auftritt von Donald Trump. Es ist erstmal prinzipiell, finde ich, Dennis, nichts dagegen einzuwenden, dass Donald Trump zur Formel 1 kommt. Weil jeder hat das Recht, zur Formel 1 zu kommen. Jeder Politiker, jeder Promi, wenn er eingeladen wird und ein Ticket bekommt, fair. Dann kann man kommen. Was ich nicht verstehen kann und was ich nicht verstehen will, ist, dass man ihm eine so große Bühne gegeben hat. Weil ich denke, dass es eine, ja, schon fast unlautere Beteiligung an einem Wahlkampf ist, weil nichts anderes ist das ja, wenn er da ankommt. Er ist nicht der US-Präsident. Er ist nicht der amtierende US-Präsident. Das ist noch immer Joe Biden. Wenn er jetzt US-Präsident wäre und man ihm den roten Teppich ausgerollt hätte, auch das ist fair. Ne? In Russland zum Beispiel, nach der Annexion der Krim, war auch Wladimir Putin da. Man hat ihm den roten Teppich ausgerollt. Alle haben die Hände gegeben, haben Smalltalk gehalten. Das ist alles okay. Muss man nicht gut finden, aber das ist okay. Aber einen Kandidaten da so zu hofieren, das fand ich schon arg befremdlich und hat für mich der Formel 1, glaube ich, eher geschadet als geholfen. Zumindest international. In den USA kann ich es nicht wirklich einschätzen, aber wenn man so ein paar Pressestimmen liest, aus Europa zum Beispiel, das fanden viele doch sehr obskur.
Ja, es war, ich sag mal, sehr, sehr kurios alles zu sehen. Also ich habe ja ungefähr zeitgleich mit dir auch diese Bilder gesehen. Wir waren ja schon im Off der Watchparty oder in der Vorbereitung und ich war sehr verwundert. Also ich finde einen Punkt, den du gerade sagst, finde ich wirklich wichtig in der heutigen Zeit. Jeder Mensch hat, solange er frei ist und noch ist Donald Trump frei, wie sich das natürlich weiterentwickelt, weiß keiner. Erstmal sollte jeder freie Mensch das Recht haben, jede Veranstaltung zu besuchen und das ist auch für mich vollkommen okay. Du hast gerade einen sehr, sehr wichtigen Punkt gesagt und der hat mich auch so ein bisschen in der Aussage von McLaren gewundert, das Amt des US-Präsidenten. Er ist de facto ja nicht der US-Präsident. Der US-Präsident war nicht da. Er ist momentan im Wahlkampf für den Platz des US-Präsidenten und wurde da eben behandelt, als ob er der Präsident wäre. Er wurde rumgeführt, er wurde im Endeffekt wurde Lando Norris da so ein bisschen vor den Karren gespannt und ihm da vorgestellt. Donald Trump ist da hergelaufen, hat Kinder in die Hand geschüttelt, eben als wäre er der US-Präsident. Und das, finde ich, geht mir dann viel zu sehr in die politische Richtung, weil es nun mal momentan sehr viele Punkte gibt, die ihn Donald Trump erklären muss, die vor Gericht momentan auch ausgehandelt werden. Und das fand ich einfach nicht gut, weil eben die FIA oder der FIA-Präsident da jemandem eine Bühne gegeben haben, der momentan, glaube ich, erstmal ganz andere Dinge zu erledigen hat und einfach eine unschöne, ich habe es beschrieben bei uns, glaube ich, im internen Gruppenchat mit unangenehm. Es war einfach sehr unangenehm, das Ganze zu sehen. Und dann eben, wie gesagt, ihm da so eine Bühne zu geben, ihn da noch mit dem Sieger zu fotografieren, ihn da aufs Grid zu führen, das war für meinen Geschmack einfach viel zu viel und hat dann schon wirklich einen Eindruck von Wahlkampf gemacht. Die Formel 1 steht zu Donald Trump. Jetzt ist das natürlich so, dass der Blick aus Europa natürlich ein anderer ist als der aus Amerika. Da würde mich tatsächlich auch mal interessieren, wie die Amerikaner das so sehen. Aber für mich als Europäer, der auch momentan diese ganzen Kontroversen und das Gerichtsverfahren um Donald Trump da mitbekommt, war es einfach echt spooky.
Das ist nämlich ein gutes Wort, spooky. So wirkt es nämlich auch auf mich. Und da kommen wir dann zur Rolle von Mohammed bin Sulayem. Mohammed bin Sulayem ist der Mann gewesen, der es vor ein paar Jahren nicht ertragen konnte, dass Lewis Hamilton T-Shirts trug, die Black Lives Matter Bewegung unterstützt haben, die Verbrechen an Menschen mit anderer Hautfarbe verurteilt haben. Dann Sebastian Vettel, der sich ganz offen für die Rechte aller Menschen eingesetzt hat. Ja, Homosexueller, andersgeschlechtlicher, Frauen in Arabien. Und Mohammed bin Sulayem war dann irgendwann der gesagt hat, ja, das lassen wir besser sein. Also solche Statements, die möchte ich nicht. Ich möchte, dass die Fahrer das können, das gerne privat machen, aber nicht im Rahmen einer Formel-1-Veranstaltung, einer FIA-Veranstaltung. Gleiches hat ja auch Zac Brown gesagt, witzigerweise, der ja auch vor nicht allzu langer Zeit noch gesagt hat, dass die Fahrer das doch bitte privat machen sollen und dass sie sich an der Strecke aufs Racing konzentrieren sollen. So, und auch da muss man, glaube ich, immer wieder aufpassen, dass nicht jeder Fahrer das machen möchte. Nicht jeder Fahrer hat eine starke Meinung zu einem Thema, nicht jeder Fahrer möchte das so präsentieren. Und das ist vollkommen fein. Was jetzt gestern passiert ist, ist eigentlich eine riesengroße Schande, meiner Meinung nach, weil erstmal hat sich Mohammed bin Sulayem komplett konträr verhalten zu dem, was er selber wollte. Weil was er macht automatisch, ist sich mit einem Spalter, einem Demagogen und einem Populisten sehr eng zu geben und ihm quasi eine Bühne zu geben, die bedeutet, dass man zeigt, ach schau mal, Donald Trump ist der, der bei der Formel 1 ist, der nah am Motorsport ist, das ist ein Guter, mit dem wollen wir zusammenarbeiten. Das ist alles versteckter Wahlkampf. Und im Rahmen dessen ist es eigentlich eine Frechheit, eine bodenlose Frechheit, dass die Formel 1 Donald Trump so eingeladen hat, im Sinne von, wir hofieren ihn, wie du schon richtig gesagt hast, wie den Präsidenten. Das geht überhaupt nicht. Das geht meiner Meinung nach überhaupt nicht. Er soll kommen, er soll winken, kein Problem. Man soll ihn wegen meiner sogar bei der Hymne als Ehrengast quasi vorne hinstellen. Es ist gar kein Problem. Aber ihn da so in den Fokus zu rücken, das ist einfach ganz, ganz komisch. Und was mir auch nicht gefallen hat, und das ist leider nun mal etwas, was wofür Lando Norris vielleicht gar nichts kann. Die Pressekonferenz. Eine Frage, die ganz offensichtlich, glaube ich, eher kritisch gedacht war vom Journalisten, der sie gestellt hat, wie er es denn fand, dass Donald Trump da war. Und dann hat Lando Norris ausgeholt. Und das ist leider was mir auch bei Daniel Ricciardo aufgefallen ist, vor einigen Jahren in Saudi-Arabien, der ja auch relativ ignorant war gegenüber dem, was da so passiert. Muss man über alles informiert sein? Ich denke nicht. Muss man zu allem was sagen? Sagt der Podcaster, der meint sich jetzt äußern zu müssen über Donald Trump bei der Formel 1, sicher auch nicht. Aber mich interessieren solche Themen ja auch und Politik und Sport gehören für mich einfach zusammen. Das hat man eindeutig gesehen jetzt gestern auch. Dann sag lieber nichts oder sag halt nur, ja, war schön, dass er da war, hat mir die Hand gegeben, fein. Aber dass man größten Respekt vor Donald Trump haben muss, Ja. Also das fand ich schon, übel. Einem Mann, der ganz offensichtlich ein Problem mit Frauen hat, der ganz offensichtlich ein Problem mit sich selbst hat und mit der Art und Weise, wie er denkt, Politik zu handhaben ist, der eine offene Revolte quasi angezettelt hat aufs Kapitol in den USA. Ich weiß nicht, wie hoch das Respektlevel für diesen Mann sein muss. Und auch als Unternehmer ist er jetzt nicht gerade die Nummer eins gewesen. Nicht? Also das hat mich ein bisschen enttäuscht persönlich auch, weil ich glaube, Norris war auch bewusst, dass das jetzt unangenehm wird, weil er hat erstmal als angefangen hat zu reden, den Kopf sehr gesenkt gehalten. Da dachte ich so, ach, vielleicht sagt er jetzt einfach nur, ja, es ist gut gewesen, aber ja, das ist nicht gut gewesen, tatsächlich nicht. Und man hat es jetzt auch in Deutschland gelesen, der Spiegel zum Beispiel hat darüber berichtet auch. Ich glaube, die Formel 1 sollte, wenn man sich selber den Stempel aufdrückt, nicht politisch zu sein, vielleicht davon entfernen, Politiker einzuladen, mal das Erste. Und dann gerade, wenn es einen laufenden Wahlkampf gibt, diese Politiker einzuladen. Ich weiß jetzt nicht, ob Joe Biden auch eingeladen war. Ich glaube, Joe Biden hat gestern Medal of Freedoms oder Medal of Honors vergeben. Deswegen hätte er wahrscheinlich eh keine Zeit gehabt. Aber das wäre zum Beispiel was gewesen. Da hätte ich mich gefreut, wenn man das auch gesagt hätte. Wenn man gesagt hätte, wir haben Trump eingeladen, wir haben aber auch Joe Biden eingeladen, der hat Duncan abgesagt wegen der Medal of Honor Vergabe oder Medal of Freedom Vergabe, dann hat man halt einen anderen geschickt, Kamala Harris wegen meiner oder so. Dann hätte es zwar auch ein Geschmäckle von Wahlkampf gehabt, aber es wäre wesentlich fairer gewesen, als nur Donald Trump da jetzt so stehen zu haben. Und ich persönlich möchte in keiner Welt mehr leben, in der Donald Trump US-Präsident ist. Und wenn die Formel 1 jetzt auch mit solchen Kleinigkeiten was dafür tut, dass Donald Trump eine Bühne bekommt und man hat es ja auch an den Reaktionen der Leute gemerkt auf den Tribünen, da waren einige ein bisschen geschockt, andere haben sich gefreut, so wie es halt ist in den USA, was auch okay ist, weil jeder hat seine politische Meinung und es ist alles fair. Aber für mich hat die Formel 1 da ein bisschen verloren und vor allem Mohammed bin Sulayem, der für mich ein ziemlicher Heuchler ist, was seine Meinung darüber angeht, wie sich Fahrer über politische Themen äußern sollen, aber gleichzeitig stellt er sich hin und hofiert Donald Trump durch das Fahrerlager. Das finde ich widerlich.
Ja, das war purer Wahlkampf. Was anderes kann man dazu glaube ich, nicht sagen. Und ja, für Lando Norris war es, glaube ich, maximal unglücklich, auch die Äußerung. Also ich glaube schon, dass Donald Trump ein Typ ist, der, wenn er vor einem steht, schon irgendwo was mit einem macht. Vielleicht kam die Äußerung auch so ein bisschen daher, weil ich glaube, bei all dem für und wieder um diese Person, er ist, glaube ich, ähnlich einem Lawrence Stroll einfach ein Typ, der doch irgendwie so einen Raum einnimmt, wenn er ihn betritt. Und ob der vielleicht davon auch noch ein bisschen beeindruckt, jetzt vielleicht nicht im Sinne von beeindruckt im Positiven, aber einfach beeindruckt war, weiß ich nicht, inwieweit er auch vielleicht da einfach nur irgendwie der Kritik umgehen wollte. War für ihn einfach maximal unglücklich, dass da halt so eine Person, die halt nicht nur ein ganzes Land spaltet, sondern eigentlich die ganze Welt, ihn da vielleicht auch im größten Moment seiner Karriere, der erste Sieg, und dann gerätst du da in so eine politische Gemengelage. Ich glaube, das hätte unglücklicher für ihn nicht laufen können. Aber am Ende, mein Resümee dazu ist, es war gestern purer Wahlkampf. Und ich glaube, da sollte die Formel 1, gerade wenn sie eben so plakativ sagt, wir wollen keine Politik haben, wir wollen keine politischen Messages haben, dann sollte die Formel 1 auch tunlichst die Finger davon lassen, in einem Wahlkampf einen Präsidentschaftskandidaten da einzuladen und eben so auf eine Bühne zu stellen und mehr oder weniger zu behandeln, als ob er schon die Wahl gewonnen hätte. Das war gestern maximal unglücklich. Und du hast es gerade gesagt, Ben Sulayem, im Endeffekt genau gegen alles das, was er uns in den letzten Jahren zu dem Thema sagen wollte. Und ich bin jemand, wenn man sich vorher auf etwas einigt, man sagt jetzt, man kann es ja sehen, wie man möchte, irgendwo ist Politik in unserem Leben, glaube ich, immer drin und man wird es nie aus dem Sport bekommen, da bin ich bei dir, was du gerade sagst, aber wenn man dann sagt, wir wollen den Sport hier ohne Politik machen, was ich zumindest zu Teilen verstehen kann, wenn es halt darum geht, dass man als börsendotiertes Unternehmen in die Länder der Welt reisen möchte, die am meisten Geld mit am meisten mit Geld zu werfen, dann muss ich das vielleicht sogar machen. Einfach weil eben immer fragwürdige politische Länder dabei sind und Länder, mit deren Regierung oder Geflogenheiten man natürlich in der heutigen Zeit nicht mehr so umgehen kann, wie es damals noch war. Aber da muss man das durchziehen und kann sich nicht bei der ersten Möglichkeit verraten. Und das hat die Formel 1 und das hat Ben Sulayem gestern definitiv getan.
Vielen Dank für dieses klare, schöne Schlussstatement, für dieses Take, Dennis. Ich weiß, dass einige von euch, entweder haben sie jetzt abgeschaltet oder haben schon angefangen, Kommentare zu schreiben. Dieser Podcast ist auch und bleibt auch politisch irgendwo. Man kann mir sicherlich auch Heuchelei unterstellen, da nehme ich dich jetzt raus, Dennis, weil du bist relativ neu dabei. Aber ich stehe zu dem, wie ich das sage und was ich meine und was ich denke und lasse mir nicht den Mund verbieten von irgendwelchen Leuten, die meinen, sie müssten mir sagen, wie ich meinen Podcast zu machen habe. Und wenn ich keinen Bock darauf habe, dass Donald Trump bei der Formel 1 ist und ihr habt da kein Problem mit, dann ist das schön für euch. Aber mir ist es persönlich ziemlich egal, weil ich habe da eine ziemlich klare Meinung. Donald Trump gehört in kein offizielles Amt, Donald Trump gehört nicht in die Formel 1. Und ich werde weiter auch den Finger in die Wunde legen für solche Themen, weil es mir wichtig ist und weil ich eine Integrität leben möchte und weil ich auch möchte, dass mein Sport, den ich liebe, diese Integrität lebt. Ein weltweiter Sport, der eine Vorbildfunktion hat. Und diese Vorbildfunktion hat man gestern komplett missachtet und das ekelt mich an. So, und mit diesen Worten endet dieses Take. Und wir werden jetzt gleich wieder ein bisschen glücklicher und freundlicher und sprechen über die Gewinner des großen Preises von Miami. Nicht nur Lando Norris hat gewonnen, auch ein paar andere haben wir uns ausgesucht, über die wir gerne sprechen möchten. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, begrüßen euch herzlich zurück zur Rückschau auf den großen Preis von Miami. Es war ein Sprintwochenende und ich persönlich bin froh, dass jetzt erstmal Schluss ist mit Sprintwochenenden. Ich weiß gar nicht, wann der nächste, ich glaube Österreich ist der nächste, Dennis, ne?
Da hast du mich jetzt kalt erwischt, ehrlicherweise, aber ich glaube auch, ja.
Ja, also, ich werde immer noch nicht warm mit dem neuen Format, das will ich auch nicht ändern. Aber ich versuche jetzt nicht mehr immer zu sagen, dass ich es nicht mag und dass der Sprint weg kann, aber das mag ich nicht und der Sprint kann weg. also ich finde nach wie vor, dass es halt so antiklimatisch ist, dass du morgens am Samstag einen Sprint hast und nachmittags dann noch eine Qualifikation und ich muss mich da einfach viel zu sehr umstellen. Und ich bleibe auch dabei, dass es mit dem Parc Fermé keine kluge Idee ist, das wieder zu öffnen. Aber das müssen wir jetzt nicht nochmal aufwirbeln. Nicht nur Lando Norris hat gewonnen, sondern an diesem Wochenende finde ich auch auf ganzer Linie Nico Hülkenberg. Und da muss ich wirklich, wirklich, wirklich ein fettes Lob an Nico Hülkenberg loswerden. Seine Leistung, das ganze Wochenende mit dem Haas so gut zu fahren, im Rennen leider Pech zu haben mit dem Reifenverschleiß, aber ein tolles Duell mit Lewis Hamilton zu haben und sich fast wieder ranzukämpfen an Esteban Ocon für den letzten Punkt. Wahnsinn. Also Nico Hülkenberg war, wenn man das jetzt mal abzieht, was Lando Norris geleistet hat, und da würden auch einige sagen, das war jetzt gar nicht so eine große Leistung und Safety Car, wir haben es ja alles schon besprochen, war Nico Hülkenberg für mich der Fahrer des Wochenendes, weil mit dem Material das rauszuholen, bombastisch.
Chapeau, Nico Hülkenberg. Also ganz ehrlich, im Sprint wirklich richtig, richtig gut. Auch im Rennen coole Fights. Also es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben ja gestern, ich glaube, du hattest es gesagt, mit dem Messer zwischen den Zähnen hat er da gefightet. Und mit Lewis Hamilton, also mit einem 7-maligen Weltmeister da gefightet und tolles Duell geliefert. Am Ende hat es nicht mehr ganz für den Punkt im Rennen gereicht, weil ihm da eben auch zwischendurch die Reifenprobleme so ein bisschen ereilt haben. Aber er hat einmal mehr gezeigt, warum er vielleicht auch genau der richtige Mann ist, um künftig ein Werksauto zu bewegen. Er hat gezeigt, warum er doch, und das weiß ich als jemand, der den Podcast ja auch sehr lange als Fan hört, dem du zeitweise und auch ich persönlich auch eine Formel-1-Rückkehr eigentlich abgesprochen hatten. Und ich glaube wirklich, dass Nico Hülkenberg jetzt nochmal einen richtigen Sommer seiner Karriere erlebt. Und das war einfach wieder ein Zeichen mit dem Haas, mit all den Schwächen, die der Haas dennoch hat, auch wenn er natürlich wirklich, und das möchte ich dabei nicht unbetont lassen, Haas da wirklich einen sehr guten Job gemacht hat im Vergleich zu den letzten Jahren. Was er da rausholt, und das ist das absolute Maximum, da bin ich überzeugt von. Und ich muss auch gestern sagen, ich habe gestern gezittert noch auf die letzten Meter, weil ich natürlich sehr auf den Punkt für Alpine gehofft habe. Aber wenn man einen Nico Hülkenberg dahinter sich hat, das ist schon maximal unangenehm. Und von daher wirklich wieder alles gut gemacht. Jetzt hat er natürlich auch mit Kevin Magnussen, Teamkollegen, der sich momentan sehr stark in den Dienst des Teams stellt. Zumindest hat er das ja auch gestern in Interviews so ein bisschen proklariert. Also momentan läuft es sehr gut für Nico Hülkenberg. Ich freue mich wirklich über jeden Punkt, den er einfährt. Und das ist eine tolle Geschichte. Und zeigt auch, dass es nicht unbedingt einen Mick Schumacher braucht, um für Formel 1 Deutschland die Flagge nochmal hochzuhalten. Und das finde ich auch, wenn ich jetzt keiner bin, der unbedingt immer den deutschen Fahrer braucht, für diejenigen, die das gerne haben, und das finde ich auch vollkommen okay, natürlich wieder good to see, schön zu sehen. Von daher freue ich mich einfach.
Ja, ich mich auch, muss ich wirklich sagen. Und ihr wisst ja auch, dass ich sehr, sehr kritisch Nico Hülkenberg gegenüber eingestellt bin. Aber wenn er mit Leistung so brilliert, dann kann man da nicht nur den Hut vorziehen. Und das hat er an diesem Wochenende auf jeden Fall verdient. Ich hätte ihm sehr gegönnt, wenn er Punkte geholt hätte im Rennen. Weil, wie gesagt, er hat sich wirklich aufopferungsvoll gegen Lewis Hamilton verteidigt. Aber anders als sein Teamkollege Kevin Magnussen halt super fair, hart, aber fair und genau an der Grenze und nicht drüber. Ja, also starke Leistung von Nico Hülkenberg, absoluter Gewinner. Für mich auch Gewinner an diesem Wochenende, und da würde mich deine Meinung interessieren, Dennis, die Racing Bulls. Und das ein bisschen zweigeteilt. Daniel Ricciardo natürlich im Sprint-Qualifying und im Sprint selber, also richtig, richtig gut. Vierter Platz im Sprint-Qualifying, vierter Platz im Sprint, dann in der Qualifikation nicht ganz so gut. Platz 18, dann noch die drei Plätze, die er bekommen hat aus China. Da war Yuki Tsunoda dann wiederum richtig gut in der Qualifikation, ist Zehnter geworden und dann im Rennen Siebter. Also, wichtige Punkte, viele Punkte für die Racing Bulls mit einer geilen Lackierung. Das war eine geile Sonderlackierung, während die von Ferrari echt scheiße war, muss ich wirklich sagen. Also, da bin ich froh, dass die weg ist. Hoffentlich für immer. Aber die bei den Racing Bulls, da hätte ich nichts gegen, wenn sie die weiterbehalten würden, weil die hat mir richtig gefallen. Und beide Fahrer haben mir auf ihre Weise richtig gefallen. Und ja, ich lobe auch Daniel Ricciardo, Leute. Wenn er Leistung bringt, dann lobe ich ihn auch. Und das hat er gerade beim Sprint-Qualifying und beim Sprintrennen herausragend gut gemacht. Im Rennen selbst ist er einfach nicht durch den Verkehr gekommen und hatte echt mit sich zu kämpfen. Aber ich glaube, das würde ich jetzt nicht überbewerten. Da würde ich dann lieber Yuki Tsunoda loben wollen, der das auch sehr gut gemacht hat, beim Start sich aus diesem Kuddelmuddel rausgehalten hat, an die Mercedes vorbeikam und dann am Ende die Mercedes auch gesplittet hat. Also, Racing Bulls definitiv ein Gewinner an diesem Wochenende, meiner Meinung nach. Wie siehst du es?
Absolut. Ich muss sagen, ich hatte sie schon wieder ein bisschen abgeschrieben, ehrlicherweise, weil ich geglaubt habe, dass er doch vielleicht jetzt, ich meine, Ricciardo hat jetzt auch wieder im letzten Rennen gut performt, aber dieses Wochenende wirklich Yuki Tsunoda einen starken siebten Platz rausgefahren, Ricciardo im Sprint, wie er da Carlos Sainz quasi in die Verzweiflung getrieben hat. Ich weiß nicht, was aktuell auf dem Heckflügel steht. Ich glaube, es ist der grüne Cash-App-Logo, aber ich glaube, da hat Carlos Sainz in der Nacht von Samstag auf Sonntag von geträumt. Sie machen momentan einfach im Mittelfeld alles richtig. Wenn man sieht, dass Yuki Tsunoda in der WM vor Lance Stroll ist, sprich in die Top 10 reingekommen ist, wo wir eigentlich gesagt haben, das wird sehr, sehr schwer für die Fahrer der letzten fünf, kann man nur den Hut ziehen. Gefällt mir wirklich immer besser, das Team. Sie haben bei mir dieses Jahr schon viele Sympathiepunkte, allein durch die Lackierung, schon durch die normale Lackierung. Noch mal mehr, nachdem du da vom Peter Bayer das Aufräumshirt noch bekommen hast. Das fand ich eine sehr, sehr coole Aktion. Und auch die Lackierung dieses Wochenende. Also optisch eine Eins. Hatte ich ja, glaube ich, schon in der allerersten Folge, die ich hier machen durfte, in der Saisonvorschau gesagt. Optisch für mich momentan das schönste Auto der Formel 1. Und sie bringen Leistung, sie zeigen, dass sie bereit sind, auch Punkte zu holen, dass sie es auch mal aufnehmen können mit den Top 5 an einem guten Tag. Und von daher, ja, für Daniel Ricciardo natürlich nach dem Supersprint, das war wirklich super, natürlich ein Rückschlag, das Rennen, hatte dann eine schlechte Ausgangsposition. Vom Start her dann mit der Reifenwahl natürlich auch nicht wirklich das rausholen können, was er wollte. Aber gut, sei es drum. Ich glaube, auch er hat am Wochenende gezeigt, dass er das Auto schnell bewegen kann. Yuki Tsunoda hat jetzt im Rennen nochmal wichtige Punkte geholt. Und deswegen wirklich Chapeau Racing Bulls. Die machen momentan im Mittelfeld einen richtig, richtig starken Job. Und ja, wenn jetzt beide das hinkriegen, die Leistung auch zu konservieren, wenn Daniel Ricciardo sich da jetzt nicht von entmutigen lässt, was dann gestern im Rennen passiert ist und in der Qualifikation, dann glaube ich, können die beiden noch den einen oder anderen Punkt abgreifen diese Saison.
Das glaube ich allerdings auch. Und sich natürlich bewerben für Red Bull, ne? Da kommen wir bei den Verlierern nochmal drauf zu sprechen, warum wir einen der beiden Fahrer von Red Bull als Verlierer sehen und wer das sein könnte. Einen letzten Gewinner, den ich noch vorschlage, oder hast du eigentlich einen, bevor ich jetzt hier alle vorschlage? Hast du noch einen?
Ich muss es eigentlich machen. Ich möchte es eigentlich nicht mehr machen.
Ich weiß schon mehr.
Alpin. Wir haben ja den ersten Punkt.
Hast du den auch so gefeiert wie Ungarn damals?
Fast. Also die Durststrecke war ähnlich lang zwischen ersten Sieg und ersten Punkt jetzt wieder. Ja, es war einfach schön zu sehen. War auch sicherlich begünstigt durch Safety Car und VSC. Aber einfach mal wieder da zu sein, wenn es um Punkte geht. Das war schön zu sehen, sich auch vor dem Haas von Nico Hülkenberg, und ich fand Nico Hülkenberg, wie wir vorhin auch gesagt haben, sehr, sehr stark am Wochenende, sich da zu behaupten, auch lange mit Fernando Alonso zu kämpfen. Da waren Sachen bei, die mir gefallen haben. Man sollte jetzt nicht zu euphorisch sein, weil ich glaube, es liegt noch viel, viel Arbeit vor dem Team, und es war jetzt ein Punkt, den man geholt hat, und in Imola muss man dann auch direkt nachlegen, um vielleicht auch diesen geplatzten Knoten dann immer weiter zu entzerren. Ich war aber froh, ich habe mich wirklich tierisch gefreut, und auch da kann ich nur sagen, es hätte keinen schöneren Rennabend geben können als den ich mit dir verbringen durfte, wo das passiert.
Ja, da freue ich mich doch auch für dich mit. Da haben wir uns gemeinsam gefreut. Der eine für Platz 10, der andere für Platz 1. Das ist natürlich dann große Unterschiede. Einer, den man auch, glaube ich, in die Kategorie Fahrer des Wochenendes mit einbeziehen kann, ohne dass er komplett fehlerfrei geblieben ist, weil er sich leider das erste freie Training durch einen unglücklichen Dreher und einen noch unglücklicheren Wendeversuch aller Austin Powers versucht hat, da wieder zu befreien, ist Charles Leclerc. Was er aber gemacht hat, war eindrucksvoll, dann bei der Sprintqualifikation da zu sein, direkt am Start zu sein, Zweiter zu werden, im Sprint Zweiter zu werden in der Qualifikation und Dritter zu werden im Rennen. Also es ist eigentlich ein perfektes Wochenende gewesen. Der Sieg war nicht drin für ihn, noch nicht, aber Ferrari bringt ja nach Imola auch Updates mit. Und ich glaube, das Wichtigste für ihn war, Carlos Sainz zu schlagen und dieses gewisse Extra noch hinterher zu geben, nämlich ihn quasi aus der kalten Hose zu schlagen in der Sprintqualifikation, weil er ja nur 3 gezeitete Runden gefahren ist im freien Training, bis er sich da gedreht hat, zeigt doch, und ich weiß, auch das ist eine kaputte Platte, die viele von euch nicht mehr hören können, was in diesem Mann drinsteckt und wie viel Qualität und Klasse dieser Mann mitbringt, unabhängig davon, ob jetzt Sainz schneller ist oder nicht und wie schnell er wirklich war im Rennen im DRS von Leclerc und ob er vorbei hätte fahren können. Er hätte ja vorbeifahren können, er hätte es ja machen können. Bei den Alpines hat es ja auch funktioniert. So, und deswegen finde ich, dass Charles Leclerc, und da mache ich jetzt den Bogen quasi zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, wenn ich mir einen Dreikampf um die Weltmeisterschaft wünschen dürfte für 2025, dann ist das Max Verstappen, Lando Norris und Charles Leclerc.
Das wäre definitiv, glaube ich, absoluter Knaller. Die drei sind für mich auch einfach das Sinnbild der neuen Generation. Ich würde da, wie gesagt, auch einen George Russell mit reinnehmen, wobei ich da aber da vielleicht doch das letzte Quäntchen fehlt, zumindest momentan. Das wäre ein absoluter Knaller. Und Charles Leclerc hat genau das gemacht, was er musste, nachdem in den letzten Wochen immer mal wieder so dieses leicht nagende Gefühl, dass Carlos Sainz der Schnellere sein könnte, wieder aufkam, hat er dieses Wochenende wirklich super gefahren, hat, das darf man wirklich nicht vergessen und muss man auch eigentlich sehr, sehr hochhängen, ohne freies Training, super performt, es gab einen Moment im Rennen, das war relativ am Anfang, du hast es gerade schon angesprochen, wo es aussah, als ob Sainz Leclerc jetzt gleich kassieren würde und wo Oscar Piastri ihn auch überholt hat auf der Strecke, wo ich dachte, bricht Leclerc jetzt ein? Aber er hat sich gefangen und hat am Ende dann keinen Zweifel darüber gelassen, wer der schnellere Ferrari-Fahrer ist. Wie weit die Reise vielleicht ohne die anderen Umstände gegangen wäre, also den Sieg sehe ich auch definitiv nicht. Ob er vielleicht dann den Platz 2 reingefahren hätte, ist halt hätte, wäre, wenn. Aber am Ende des Tages hat er, glaube ich, einen super Schnitt gemacht. Ist jetzt auch bis auf 5 Punkte ran an Sergio Perez in der WM. Also es lief alles gut für ihn. Und ich glaube auch da, letztes Jahr habe ich ja, mein Bruder ist ja glühender Charles Leclerc-Fan und ich habe letztes Jahr eine Wette mit ihm gemacht, wo ich gesagt habe, der gewinnt dieses Jahr kein Rennen und ich habe sie gewonnen. Ich habe sie dieses Jahr nicht gemacht, weil ich dieses Jahr der Überzeugung bin, dass Charles Leclerc noch ein Grand Prix gewinnt und vielleicht sogar schon, wäre ja eine schöne Story, nächste Woche in Italien, die nächste Feel-Good-Story für uns.
Ja, stimmt.
Wär ja wirklich eine coole Sache und ich bin wirklich gespannt auf das Update und ja, und diesen WM-Kampf, um das abzuschließen, den du da siehst, den würde ich sowas von lieben, sowas von.
Ja, wenn ihr Gewinner habt, dann teilt sie uns gerne mit in den diversen Gruppen von uns. Wir sind bei Facebook Starting Grid F1 Fans, wir sind bei Telegram Starting Grid Fans, wir sind bei Discord, die Links alle in den Shownotes. Auch unsere privaten Social-Media-Links sind da verlinkt. Da könnt ihr uns auch gerne folgen. Starting Grid sowieso überall. Und da würde uns sehr interessieren, welche Gewinner habt ihr an diesem Wochenende in euer Büchlein geschrieben? Ich schreibe ja hier alles händisch. Ne? Das ist ja alles hier irgendwann nicht mehr leserlich für mich. Aber naja, irgendwann kann ich es für teuer Geld verkaufen. Vielleicht, wer weiß das schon.
Archivierst du die alle?
Ja. Jetzt die letzten. Nein. Die letzten habe ich alle archiviert. Die sind alle verzeichnet. Ja, wir machen nochmal eine kurze Pause und dann müssen wir, wo Gewinner sind, auch über Verlierer sprechen. Da haben wir auch 3 zumindest schon mal gefunden, also die ich vorschlage. Und dann bin ich gespannt, ob Dennis noch jemanden einbringt und wen ihr dann einbringt in den Kommentaren. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Verlierer des großen Preises von Miami. Es sind einige mehr gewesen, als man, glaube ich, dachte. Und einen, den ich noch gar nicht auf der Liste hatte, aber den man tatsächlich wahrscheinlich nennen muss, obwohl er teilweise auch Gewinner war, weil er eigentlich richtig gut unterwegs war, aber am Ende von Kevin Magnussen rausgeschossen wurde, Logan Sargent. Denn wir haben ja die Gerüchte vernommen oder den Wunsch vernommen, dass Kimi Antonelli schon vor seinem 18. Geburtstag eine Superlizenz bekommen soll. Der Antrag wurde gestellt. Keiner will es gewesen sein, das ist auch ganz witzig, aber irgendwer stellte den Antrag. Und ich frage mich halt, wenn man Antonelli die Möglichkeit geben möchte, freie Trainings zu fahren, okay, aber dann hätte eine Trainingslizenz gereicht. Dann frage ich mich, warum gibt man ihm die ganze Superlizenz, wenn man vielleicht eh bis zum Sommer wartet und im August wird er ja 18. Dann wird es ja eh gehen, weil die Superlizenz hat er ja im Grunde genommen schon. Es fehlt nur noch, dass er 18 ist. Also so ganz klar ist mir nicht, was die da vorhaben. Ich bin unschlüssig, wie die Zukunft von Logan Sargent aussieht tatsächlich, weil er wirklich gut war an diesem Wochenende. Gut für seine Verhältnisse, gut für Williams Verhältnisse, muss man sagen. Die hängen auch echt hinterher diese Saison. Aber er hat Alex Albon, er war nicht weit weg von Alex Albon, hat ihn sogar zwischenzeitlich mal geschlagen. Ist ja im Sprint, glaube ich, 10. geworden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, aufgrund der Strafe für, wir hätten die Strafe auch nochmal bekommen, deswegen er vorgerückt ist. Hamilton.
Nicht. Hamilton, ja.
Ja. Ja, und dann diese Situation mit Kevin Magnussen, für die er ja absolut nichts konnte. Also, er tat mir schon sehr leid. Das war schon ein absoluter Heartbreak-Moment für ihn.
Ja, wir haben es ja beide zusammen gesehen und ich glaube, beide so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Es war wirklich schade. Er hat dieses Wochenende wirklich für seine Verhältnisse eine super Leistung gebracht und man gönnt es ihm ja auch einfach auf seine Heimstrecke unweit seines Geburtsortes, da ein schönes Wochenende zu verleben. Und das hat dann ein jähes Ende genommen, als er ins Duell mit Kevin Magnussen gegangen ist. Und wirklich, wirklich schade. Ich glaube, seine Formel-1-Reise wird nicht mehr lange gehen. Ich denke, spätestens zum 18. Geburtstag von Antonelli wird man sich da wirklich überlegen, ihn dann auch in das Auto zu setzen. Ich weiß nicht, ob er die Möglichkeit hat, das in den nächsten Rennen wirklich noch durch gute Leistungen zu verhindern oder ob da im Endeffekt die Tinte schon trocken ist unter der ganzen Geschichte. Ich finde es auch ein bisschen kurios. Ich habe ja heute Morgen noch den Livestream von dir und Christian Nimmervoll verfolgt. der ja da sagte, dass man davon ausgeht, dass es vor dem 18. Geburtstag nichts wird. Deshalb auch so ein bisschen Fragezeichen, warum diese Geschichte jetzt so bis jetzt angelaufen ist, wie sie angelaufen ist mit der Beantragung. Aber sei es drum, ich denke, Logan Sargeants Formel-1-Zeit nähert sich dem Ende. Und von daher hätte ich ihm, wie wir es auch in China bei Guanyu Zhou gesagt haben, diesen Moment, dieses Heimrennen einfach gegönnt. Ich habe mich auch gefragt, kam ja dann nicht dazu, ob man ihn vielleicht dann auch im Grid noch positioniert hätte hinter den Top 3, ob man das da ähnlich gemacht hätte. Ich hätte es ihm einfach gegönnt, das Rennen zu Ende zu fahren, da eine gute Platzierung, nicht als Letzter durchs Ziel zu fahren. Hat leider nicht geklappt und hat, wie gesagt, mit Kevin Magnussen, da muss ich meine Kategorie wieder öffnen, Magnussen macht wieder Magnussen-Dinge, dem Weg des Logan Sargeant dann jedes Ende versetzt hat.
Dann habe ich Sergio Perez auf der Liste. Sergio Perez, der an diesem Wochenende zu weit weg war von Max Verstappen in der Sprintqualifikation Dritter, im Sprint Dritter, in der Sprintqualifikation sogar nur Vierter und im Rennen auch Vierter und das aufgrund eines ganz, ganz miserablen Starts. Also das kann man, glaube ich, gar nicht anders bezeichnen. Der hat sich da vollkommen verschätzt und hätte fast dafür gesorgt, dass nicht nur Carlos Sainz ihm draufgefahren wäre, sondern er hätte fast auch Max Verstappen abgeräumt. Also das wäre der Super-GAU gewesen, wenn er das geschafft hätte und hat danach gar keine Pace mehr gefunden. Ja, keine gute Werbung für ihn an diesem Wochenende. Ist ja auch jetzt eigentlich einer, der sich da wohlfühlt in Miami, deswegen so ein bisschen verwunderlich seine Leistung. Lag sicherlich auch an den Problemen, die Red Bull generell hatte an diesem Wochenende. Mit dem Grip auf der Hinterachse hatte Max Verstappen ja ordentlich zu kämpfen, aber auch Sergio Perez. Ja, am Ende ist Platz 4 vielleicht das Maximum, den er ja geerbt hat von Carlos Sainz, der eine Strafe bekommen hat wegen der Berührung mit Oscar Piastri in der Haarnadel. Trotzdem, meiner Meinung nach, echt ein Verlierer an diesem Wochenende. Gerade wenn man das nochmal mit einbezieht, was wir vorhin bei den Gewinnern hatten, dass die beiden Racing Bulls-Piloten Ricciardo und Tsunoda echt starke Leistungen gezeigt haben für sich.
Ja, Sergio Perez hat bis jetzt in der Saison eigentlich das verpasst, wofür er da ist. Nämlich in den Momenten, wo Max Verstappen nicht Erster wird, vielleicht Erster zu werden. Und er hat es weder in Australien geschafft, als Max Verstappen komplett ausgeschieden ist. Und jetzt gestern, wo Max Verstappen zumindest Problemchen hatte, war er auch gar nicht in Reichweite. Und ich glaube, den Vorwurf muss er sich zu Teilen gefallen lassen. Ich wäre jetzt noch vorsichtig, ihn jetzt, nachdem wir am Anfang der Saison gesagt haben, er macht genau das, was er soll, ihn jetzt wieder so ein bisschen aus dem Cockpit zu reden. So weit würde ich noch nicht gehen. Aber er ist nun mal gefühlt immer sehr, sehr unsicher und hat einen sehr wackeligen Sitz. Das ist die Natur der Sache, weil ich glaube, auf diesen Sitz schielen einige und er polarisiert ja nun mal auch damit, dass er vielleicht auch so unbeständig ist und gibt immer wieder Anlass dazu, die Diskussion zu eröffnen. Dieses Wochenende war er sehr weit weg von dem, was er, glaube ich, hätte leisten können, was er hätte leisten müssen zu Teilen auch. Den Start, das war, boah, also der kam da ja durchgeschossen in bester Danny Quiert-Manier, like a Torpedo, hat, glaube ich, Carlos Sainz auch hinterher gesagt. Ich habe noch gelesen auf Formel 1.de, Max Verstappen hat sogar gesagt, er hatte leichte Kratzer hinten am Diffusor. Ob die jetzt dann wirklich daher stammen, weiß ich nicht, aber er war sehr, sehr nah dran an Max Verstappen und wirklich sehr nah dran, dann den absoluten Worst Case für Red Bull auszurufen. Und das sieht natürlich jetzt nicht glücklich aus. Und ich bin gespannt, wie weit er da jetzt in den nächsten Rennen sich gibt, wie weit er das vielleicht auch wieder an sich ranlässt. Man hat ja immer doch zuweilen das Gefühl, dass er auch jemand ist, der sehr verkopft sein kann, den solche Phasen auch wirklich dann doch mitnehmen. Ich erinnere da an dieses Qualifikationsfiasko, was er in der letzten Saison hatte, wo auf einmal eine Zeit lang gar nichts mehr ging. Charles Leclerc sitzt ihnen mit nur 5 Punkten Abstand im Nacken, was Platz 2 in der WM angeht. Und die Updates kommen bei Ferrari. Die Updates sind schon gekommen bei McLaren. Die haben große Schritte gemacht. Und ich glaube, Sergio Perez ist der Erste, den Ferrari und McLaren aufschnupfen können. Zu Max Verstappen ist der Weg, glaube ich, noch weiter. Und ich glaube, der ist noch relativ safe, auch wenn Ferrari und McLaren jetzt momentan in der Entwicklung wirklich große Schritte gehen. Aber Sergio Perez könnte da als Erster hinten überfallen. Und dann wird es natürlich auch in der Natur der Sache liegen, wenn er vielleicht dann irgendwann mal Rennen hinter den Ferraris, hinter den McLaren beendet und dann ein bisschen weiter hinten nur noch die Punkte abgreift. Und dann ist es nicht mehr Platz 4, sondern vielleicht Platz 5 oder 6, dass dann natürlich wieder das Gerede anfängt. Und dann ist natürlich die Frage, wie es dann weitergeht und wie Red Bull sich dann gibt und wie er sich auch davon dann beeindrucken lässt.
Das wird wirklich spannend sein zu beobachten, weil eben auch die Konkurrenz aus dem Schwesterrennstall nicht kleiner wird und dann definitiv das Gerede auch wiederkommt. Also da hast du echt recht. Hast du noch einen Verlierer auf der Liste?
Ich würde tatsächlich noch Kevin Magnussen reinwerfen wollen.
Okay.
Wir haben ja gerade schon gesagt, hat da Logan Sargeant das Rennen gekostet, hat in der im letzten Rennen in China schon Yuki Tsunoda das Rennen gekostet. Und du hast vorhin einen Punkt eröffnet in der Starting Grid Telegram-Gruppe, der mich auch nochmal sehr zum Nachdenken angeregt hat. Er wirkt einfach so, als ob seine Formel 1-Zeit jetzt doch dem Ende entgegengeht. Ich habe noch vor ein, zwei Wochen gesagt, ich glaube, dass er jetzt den Sitz relativ sicher hat durch das Aus von Nico Hülkenberg. Aber es wirkt so, und auch wenn ich sein Interview sehe, was er danach gibt, wo er eigentlich mehr oder weniger sagt, ja, klar, die Strafen waren berechtigt, ich musste es ja wieder machen. Und auch wenn man sieht, dass er wirklich, das ist das erste Mal seit langem, dass ein Fahrer so, so kurz davor steht, wirklich ein Rennen aussetzen zu müssen. Für mich gehört er da auf jeden Fall auch in die Kategorie. Da würde mich auch mal jetzt interessieren, wie du ihn erlebt hast am Wochenende.
Ja, genauso. Also ich gehe jetzt nicht mit so der ganz, ganz krassen Kritik, sage ich jetzt mal, die so Ralf Schumacher zum Beispiel geäußert hat, weil mir das so teilweise ein bisschen zu weit ging. Es wurde sich dann sehr eingeschossen darauf und ja schon fast irgendwie eine Sperre gefordert. Weiß ich jetzt nicht. Am Ende ist das halt Motorsport dann auch. Und er hat sich mit allen Mitteln verteidigt und hat halt gesagt, ja, ich muss das Spiel spielen. Ob er dann jetzt irgendwie der Teamplayer ist oder ob er das dann für sich gemacht hat, das ist ja auch scheißegal. Was ich halt so im Gefühl habe, ist, dass er wie einer wirkt, der halt tatsächlich weiß, dass er finished ist und dass das nichts mehr geht. Er wirkt lustlos auf eine Weise irgendwie und nicht wirklich in Tune mit dem Team aktuell. Und ich habe ja dann gesagt, okay, also ein Cockpit kriegt auf jeden Fall Oli Bearman. Also das dürfte relativ sicher sein. Also wenn er keins bekommt, dann verstehe ich es einfach nicht. Aber das zweite würde ich dann Valtteri Bottas geben tatsächlich. Weil Bottas selber sagt, er hat Optionen. Ich glaube nicht, dass er zu Williams zurückgeht. Und dann bleibt ja eigentlich nur Haas, wenn man ehrlich ist. Außer er nimmt einen Einjahresvertrag bei Mercedes, wenn er den bekommt. Aber weiß ich jetzt nicht mehr. Die Idee hatte ich zwar schon, aber glaube ich nicht. Und dann ist Haas halt eine super Option. Weil erstens hast du für Bearman einen Teamkollegen, der, und da hat sich ja Magnus am Wochenende, finde ich, auch frevelhaft geäußert, dass er kein Babysitter sein will, sondern dass er einen fähigen Mann neben sich sitzen haben will im Team. Weiß nicht, ob das sein muss, ehrlicherweise. Auch Hülkenberg hat sich ja so ein bisschen von oben herab gegenüber Bearman geäußert nach seinem Debüt in Saudi-Arabien. Und ich denke, die Geschichte von Kevin Magnus in der Formel 1 ist auch einfach auserzählt, ja. Er kann jetzt bis zum Ende der Saison zu Ende fahren, dann holt er sich jetzt noch eine Sperre ab, auch nochmal da irgendwie so ein Moment für sich und dann sollte Schluss sein und dann wäre Bottas mit Bearman zusammen, glaube ich, ein super Duo. Erstens natürlich von der Qualität her, weil Bottas kann dem Team schon was bieten, glaube ich, vor allem wenn es um Konstanz geht grundsätzlich. Und wäre für Bearman, glaube ich, auch ein guter Teamkollege, weil der keine Mindgames spielt. Und ich glaube, das würde Bearman gut bekommen. Deswegen kam ich auf die Theorie, dass Magnussen einfach wie einer wirkt, der schon weiß, dass vorbei ist und jetzt einfach fährt, so wie es ihm halt passt.
Das ja, ich werde mit jeder Argumentation von dir, wie habe ich es letzte Woche gesagt, immer weicher mit Bottas. Vor ein paar Wochen hätte ich ihm definitiv nirgendwo mehr ein Cockpit gegeben, aber ja, es macht Sinn. Wie gesagt, Kevin Magnussen wirkt momentan teilweise wirklich von der Rolle. Wenn man überlegt, dass er jetzt schon wieder Strafen um Strafen um Strafen gesammelt hat dieses Wochenende, teilweise halt auch ganz, ganz wilde Aktionen da gebracht hat, ist das einfach so, dass man sich da wirklich auch mit diesen Gedanken auseinandersetzt. Und da finde ich die Lösung, die du gerade präsentiert hast, schon sehr einleuchtend. Auch wenn ich glaube, Valtteri Bottas muss sich noch strecken, hat dieses Wochenende auch mit nicht geglänzt, was aber zuweilen vielleicht auch an der Strategie gelegen hat. Und aber ist, glaube ich, wirklich, wenn ich jetzt auch mal so, ich habe gerade hier vor mir die Weltmeisterschaftswertung und das Rennergebnis, und wenn ich die Fahrer so durchgucke und im Kopf durchgehe, was so vertragmäßig da geht, wahrscheinlich doch dann echt die realistischste Variante und dann auch die beste, weil ich glaube, irgendwo, auch wenn Valtteri Bottas momentan mir, das meine ich jetzt nicht mit diese Woche, letzte Woche, sondern so seit seiner Sauberzeit einfach so ein bisschen das Gefühl gibt, dass ihm seine Außendarstellung momentan doch ja mehr interessiert als die Leistung, ist jetzt sehr hart und plakativ gesagt, will ich auch so nicht ausdrücken, aber dass er natürlich jetzt sehr den Fokus auch so ein bisschen auf sich legt und ich glaube einfach eine gute Zeit haben will. Aber am Ende des Tages, glaube ich, schlummert in ihm doch ein ganz potenter Rennfahrer und von daher würde ich das sogar unterschreiben, ja.
Potent oder Patent?
Patent,
Ich
Entschuldigung.
weiß nicht, kann
Das
die.
andere, also wer solche Bilder macht,
Gut, der
der ist
Club.
wahrscheinlich auch potent, aber
Ja.
das soll hier nicht das Thema
Ja.
sein.
Schalke ist auch Potenz.
Ja.
Ja, kommen wir zu Bottas Ex-Team. Mercedes, für mich auch ein Verlierer an diesem Wochenende. Dieses Team hängt komplett in den Seilen. Lewis Hamilton, der sich auch nichts mehr scheißt, der aber eine sehr gute Leistung gezeigt hat an diesem Wochenende. Der ist in Amerika immer super motiviert, möchte da gute Leistung zeigen, hat da, glaube ich, auch das Maximum rausgeholt aus dem Auto. Sechster Platz. George Russell kam für mich das ganze Wochenende nicht vor. Wenn mir keiner gesagt hätte, dass er gefahren ist, hätte ich es mitbekommen. Was man mitbekommen hat, ist, dass es drumherum natürlich echt Probleme gibt bei Mercedes. Ja, also der Wunsch, Max Verstappen zu holen, dann jetzt der Ärger, der sich auftut mit Oliver Minzlaff, dem Red Bull CEO. Puh, also das ratlose Team Mercedes macht ordentlich Sorgen und auch an diesem Wochenende finde ich echt keine gute Figur abgegeben.
Nein, ganz und gar nicht. Im Sprint ist man ja komplett punktlos geblieben. Im Rennen, muss ich sagen, hat Lewis Hamilton wirklich einen guten zweiten Run auf den Mediums gefahren, hat sich da dann noch ein paar Plätze geholt. Aber im Großen und Ganzen kann das, glaube ich, nicht der Anspruch sein. Und ja, ich merke die Ironie, dass ich das jetzt sage, aber der Anspruch eines Werksteams sein, in diesen Sphären rumzudümpeln. Und man merkt auch an Toto Wolff, und auch eben diese Minzlaff-Posse. Ich glaube, zu Zeiten, wo Mercedes die unangefochtene Nummer 1 war, hätte er wesentlich, wesentlich entspannter und auch cooler auf so eine Kritik oder so diese Aussagen reagiert. Aber er ist da ja voll drauf eingestiegen. Man merkt ihm irgendwo auch die Dünnhäutigkeit an, finde ich. Und irgendwo, und Sie sehen es ja gerade, Sie sehen, dass mit demselben Motor es möglich ist, Rennen zu gewinnen. Das macht McLaren Ihnen vor. Sie sehen zu teilen, noch nicht ganz, aber wer weiß, was da noch kommt, dass es mit ihrem Konzept, was sie sich ja damals ausgedacht haben, so wenig Pott wie möglich ist, wahrscheinlich Weltmeister zu werden. Und es ist ihnen total entglitten. Sie fahren jetzt wirklich jetzt bin ich ganz, das war eine lange Nacht, zeitweise. Wirklich gegen die hinteren fünf Teams. Also, ne, da gab es ja auch ein paar Runden Duell mit einem Alpinen. Wir haben gerade das Duell mit Nico Hülkenberg angesprochen. Einfach Duelle mit Teams, wo Mercedes eigentlich nichts zu suchen hat. Und ich glaube schon, dass das denen wirklich Kopfschmerzen bereitet. Und Lewis Hamilton wird sicher ja jetzt nicht mehr das Zünglein an der Waage sein, weil ich glaube, der hat da nicht mehr die Illusion, dass da dieses Jahr noch viel geht mit dem Auto. Und George Russell momentan bringt auch nicht seine Bestleistung. Es läuft einfach wirklich nicht gut für Mercedes. Und es wird immer klarer, dass da wohl größere Probleme vorherrschen, dass man immer noch nicht verstanden hat, wo das Problem liegt. Wir hatten ja auch zeitweise ein Team wie McLaren, was wir jetzt heute oder beziehungsweise gestern auf dem ersten Platz des Siegerpodestes hatten, die sich auch mal total verfranzt haben mit ihrem Auto. Die haben es aber relativ schnell hinbekommen. Mercedes hat es seit Einführung des Ground-Effekt eigentlich nicht hinbekommen, ein wirklich gutes Auto zu bauen. Und im Endeffekt hat das Zero-Pod-Auto, was man so verteufelt hat, aus dem ersten Jahr noch mit den meisten Erfolg gebracht. Und das wird Toto Wolff und der gesamten Mercedes-Mannschaft nicht schmecken.
Das wird ihm definitiv nicht schmecken und ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass sie eine Lösung aktuell haben. Deswegen wird es, glaube ich, für viele Mercedes-Fans da draußen weiter eine saure Gurkenzeit bleiben. Dann in 2 Wochen in Imola. wo wir hoffentlich nicht über den Verlierer Pirelli sprechen müssen, denn das nochmal zum Abschluss, für mich auch keine gute Entscheidung, dass man die zweithärteste Mischung mitgebracht hat, C2, C3, C4. Man hätte auf die weichste gehen sollen. Das hätte, glaube ich, der Action gut getan. Das hätte auch der Strategie gut getan. So war es halt wieder ein relativ dröges Einstopp-Rennen. Starke Stops natürlich von Ferrari zum Beispiel, von Red Bull, auch von McLaren. Aber nee, also Pirelli für mich da auch ein Verlierer an diesem Wochenende. Kommen wir zum Abschluss nochmal zu Gewinnern, und zwar bei unseren ganzen Tippspielen und F1 Fantasy. Erstmal zu unserem, Dennis, 2 Punkte für dich, 4 Punkte für mich. Am Wochenende.
Ai,
so,
ja.
Sacre bleu, Dennis Sacre Lewandowski. 22,5 zu 18,5 für mich. Dann haben wir beim Kicktippspiel die Tagessieger Matze 09 in Gruppe 1, 62 Punkte. Kevin.
Das ist doch unser, unser Matze vom Spa-Wochenende.
Das ist unser Matze.
Oder? Matze, liebe Grüße.
Unser Matze-Schatze. Auf Platz, in Gruppe 2 war es Kevin, nicht ich, weil ich vergesse immer zu tippen, mit 61 Punkten. Und in Gruppe 3 war es Timmy 285 und Captain Crazy mit 55 Punkten. In der Gesamtwertung führt Putti aus Gruppe 1 mit 301 Punkten und Matze 09 und Yannick SGE-F1 teilen sich den zweiten Platz mit 299 Punkten, ebenfalls beide aus Gruppe 1. Bei F1 Fantasy haben folgende Teams mit 358 Punkten den Tagessieg geholt. What's the Racing Point von John, Sir ET Racing Team von Erol, G-Town Racing F1 Team von Demi, Smooth Operator von Nick und Nando Team Racing von Kenan. In der Gesamtwertung führt mit 1607 Punkten, beziehungsweise führen Aonas JBB von Peter und Peter Latifi von Paul, das heißt das Team, und Paul ist der Team-Eigentümer, und What's the Racing Point von John auf Platz 3 mit 1530 Punkten. Also Peter und Paul haben auf jeden Fall schon mal einen ordentlichen Vorsprung, aber in 2 Wochen auch da wieder mitmachen und nicht vergessen, die Tipps abzugeben. Ja, und dann würde ich sagen, entlassen wir euch jetzt in diese Woche, in diese rennfreie Woche. Eigentlich war geplant, dass wir am kommenden Wochenende den HörerInnen-Stammtisch machen. Den müssen wir jetzt nochmal verschieben leider, weil wir eine Einladung bekommen haben zur WEC nach Spa. Also wir im Sinne von ich für Formel1.de, gemeinsam mit Sascha Riefe, unserem Social-Media-Guru, werden wir da sein und mal gucken, was Mick Schumacher dort so macht. Da freue ich mich schon sehr drauf, auch wieder in Spa zu sein mal. Werden auch einen Alpin fahren und da bin ich auch sehr gespannt, ob ich überhaupt reinpasse in diese französische Schüssel. das wird spannend werden. Das Ganze dann irgendwann auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com. Und wir werden den HörerInnen-Stammtisch aber so verschieben, dass wir den auch möglichst bald machen und dann die vielen tollen Gäste, die sich angemeldet haben, dann auch endlich mal zu Wort kommen lassen. So, Dennis, vielen Dank für eine tolle Ausgabe. Vielen Dank nochmal für das Mitmachen bei der Watchparty. Ich bin jetzt bald 30 Stunden wach. Und merke langsam, der Akku wird leer und ich könnte schon ins Bett gehen, aber ein bisschen muss ich noch durchhalten. Also vielen Dank nochmal für die tolle Zeit.
Es war mir eine Riesenfreude. Ich bedanke mich auch nochmal für die Einladung zur Watchparty. Eine Riesenfreude ist es mir sowieso, jede Woche hier mit dir über unser liebstes Hobby, über unsere Formel 1 reden zu dürfen. Und ich verabschiede mich auch in die Woche, wünsche allen eine tolle Zeit.
Macht's gut, passt aufeinander auf und bis nächste Woche heißt es wie immer: Keep Racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep Racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.